Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Inside Moin, ich bin der Manu, auf dem anderen Ende der Leitung ist Michas Katze, Micha ist irgendwie verdrängt worden. Guten Morgen, Michas Katze.
Guten Morgen. Michas Katze interessiert sich für die Nüsse, die ich gerade noch esse.
Das glaube ich, will ich auch. Würde ich auch an ihrer Stelle.
Ja.
Die geilste Katze ever übrigens von der Gesichtsform.
Von der Gesichtsform?
Ja, die hat so ein plattes Gesicht, dein Viech.
Oh, jetzt müssen wir ein Foto posten.
Du hast eine Katze und postest keine Katzenfotos. Was ist denn mit dir kaputt?
Ja, weil das ja alle machen. Aber dann mache ich ausnahmsweise mal für den Blogpost ein Katzenfoto.
Genau, die hat wirklich so ein Pfannengesicht. Also,
ja, der ist auch so, wie eine Pfanne.
Ist das ein R oder eine Sie?
Er ist ein R, heißt er. Und der haut auch immer schön drauf wie eine Pfanne. Also der super ungeschickt und sehr laut. Also benimmt sich überhaupt nicht wie eine Katze. Das ist die einzige Katze, die man schon hört, wenn sie angelaufen kommt. Die bringt es irgendwie fertig, trotz des geringen Gewichts. Sie ist sehr klein und schmal. Aber da knarzen die Dielen. Das ist unfassbar. Du denkst echt, dass ein Mensch da entlangläuft. Das schafft aber auch nur Kasimir.
Tja. Gut, aber es soll gar nicht so sehr um die Katze heute gehen. Wir reden heute über ein japanisches Spiel, auf das du dich sehr gefreut hast. Du bist großer Fan der Serie und wer den Podcast fleißig verfolgt, der hat dieses Spiel von dir, glaube ich, schon öfter genannt gehört, bekommen. Wie geht der Satz zu Ende? Du hast es schon oft erwähnt. Rede ist von Project Zero beziehungsweise Fatal Frame in USA und dieses Schlagwort, was du auch oft benutzt hast in den Horrorcast zum Beispiel, war auch diese Kamera Obscura.
Genau.
Vielleicht magst du nochmal ganz kurz für die Leute, die es nicht gehört haben. Also wir reden jetzt heute über den fünften Teil, der jetzt auch in Deutschland rausgekommen ist für die Wii U. Und genau, ist der fünfte Teil der Serie. Deswegen könntest du die Leute vielleicht nochmal kurz abholen, was die Serie ausmacht.
Ja, also Project Zero, eine meiner absoluten, hast du ja schon gesagt, absoluten Lieblings-Survival-Horror-Serien ist eine Serie, die damals auf der PS2
ganz gestartet. Kurz, hattest du in den Survival-Casts, in den Horror-Casts, kam da irgendein Teil drin vor? Habt ihr darüber gesprochen? Ich habe es zwar gehört, aber ich weiß es nicht mehr genau.
Nee, wir hatten immer mal vor, so eine Retro-Perspektive zu machen. Weil es halt insgesamt fünf Hauptteile jetzt gibt, also mit dem neuen Wii U-Teil und halt noch zwei, oder also ein Remake und ein Spin-Off. Also das Ganze jetzt sieben Spiele, deswegen würde sich eigentlich lohnen, mal allgemein drüber zu sprechen.
Ja, dann teasen wir das doch gleich mal an hier an der Stelle.
Dann machen wir das einfach mal. Also irgendwann sollte es eine Retro-Perspektive geben. Ich habe tatsächlich sogar noch eine komplette Kollisionsabfrage-Retro-Perspektive auf der Festplatte.
Also ein Videoformat.
Ein Videoformat sogar, ja.
Dann musst du das natürlich jetzt zu Ende produzieren.
Ja, Mist. Klar. Will ich auch. Aber Mann, das war also so viele Spiele. Wir haben, glaube ich, irgendwie eineinhalb Stunden geredet, das runterzuschneiden. Naja, jedenfalls, das ist eine Serie, die damals auf der PS2 gestartet ist. Eine Serie von Tecmo. Das sind die Leute, die halt auch Dead or Alive und sowas gemacht haben. Mhm. Und es war damals, als es rauskam, das war so die Hochzeit des Survival Horrors, wie man so schön sagt, ne? Diese goldene Ära, wo Silent Hill super erfolgreich war und wo Resident Evil auch tatsächlich einen sehr durchschlagenden Erfolg hatte und wo sehr, sehr viele Leute in der Spielindustrie auch begonnen haben, ihren eigenen Genrevertreter zu haben. Also selbst
2002
so,
kam das übrigens, ja.
Genau, also es war so die Zeit irgendwie, da hatten auch From Software zum Beispiel Survival-Horror-Spiele gemacht und viele aus dem Westen, also wirklich ganz viel für Horrorspiele, was eine super Phase. Und Project Zero war damals eine ziemlich willkommene Abwechslung, weil man hatte im Gegensatz zu den meisten anderen Spielen keine Kämpfertypen dabei. Wenn wir jetzt die von Silent Hill auch so mit dazu zählen, weil die können ja auch schon mit der Brechstange draufkloppen, sondern man ist eigentlich relativ wehrlos und hat nur eine Kamera, diese sogenannte Kamera Obscura. Und das ganze Spiel fußte auf der Idee, dass man Geister mit Geisterfotografie, dass man die Seelen bannen kann. Also man kann sie im Prinzip dann auf Fotoaufnahmen gefangen nehmen sozusagen oder schwächen. Und ja, das war geil. Also es war halt so komplett.
Und es gibt wirklich komplett keine Waffen, die man als Held benutzt und irgendwelche Monster oder Zombies abschlachtet, sondern es ist immer nur wehrlose Charaktere sozusagen, die nur mit der Kamera bewaffnet dann diese Geisterattacken abwehren können.
Genau, also mit wehrlos meine ich nicht, dass die irgendwie blöd sind oder so.
Nee, aber wehrlos im Sinne von keine Pistolen, keine Special-Waffen, keine Staubsauger à la Ghostbusters.
Genau. Es gibt immer nur also diese Kamera. Sie sind jetzt nicht so wie Jill Valentine oder so super krasse ausgebildete Soldaten, die halt auch wirklich mit Waffen umgehen können. Oder sie sind nicht so wie die Silent Hill-Charaktere, also aus irgendeinem Grund zwar Everyday People, aber mit Brecheisen oder so bebuffen. Das würde bei Geistern ja auch nicht so viel Sinn machen. Geister sind ja feinstoffliche Wesen, die durch Wände gleiten und so. Und deswegen das ganze Ding, du hast halt als Mensch nicht die besonderen Fähigkeiten. Alles, was du kannst, ist fotografieren und natürlich erforschen und all das. Aber was den Kampf betrifft, das war alles extrem reduziert. Und auch die Steuerung war so. Also du konntest, das höchste der Gefühle an Aktionen war wirklich, dass du eine Ausweichtaste drücken konntest. Und dann gingen die Figuren einen Schritt zurück. Und das war jetzt kein Hechtsprung oder solche Sachen, sondern es war wirklich nur ein Schritt zurück. Also die Figuren waren von vornherein sehr, sehr behäbig und bewegen sich halt sehr langsam.
Gut, aber dazu dann mehr in der Retrospektive. Jetzt gibt's den fünften Teil, die Priesterin des schwarzen Wassers, nennt sich der Untertitel auf Deutsch, oder Maiden of the Black Water im Englischen. Und ich habe jetzt nur die Demo angespielt. Also das heißt, man kann die ersten, ja, das Tutorial und das erste Kapitel anspielen. Du bist durch, glaube ich, gell? Oder fast durch?
Jo, ich bin durch.
Wenn ich jetzt so mal das vergleiche zu dem, was du erzählt hast, scheint das Grundprinzip sich ja im Gegensatz zu so Spielen wie Resident Evil nicht so viel verändert zu haben. Also man ist immer noch nur mit einem Ausweichschritt, man hat halt so ein paar Heilkräuter und so Geschichten, aber diese Kamera Obscura ist immer noch der Mittelpunkt des Spiels. Also es hat sich, glaube ich, nicht so viel verändert. In dem Bezug?
In dem Bezug auf jeden Fall nicht, nein. Also die Grundstimmung ist dieselbe geblieben. Also wenn man bei den vorherigen Teilen so von der Stimmung und von der Atmosphäre zu Hause war, dann wird man das hier auch sein. Und der Clou bei der Wii U ist natürlich, dass die Kamera dargestellt wird durch das Wii U-Pad. Und deswegen war ich sehr gespannt, wie das hier interpretiert
wird. Stimmt, das passt ja natürlich perfekt. Das war ja früher gar nicht so. Da hat man einfach, also man schaltet mit der X-Taste dann in den Kameramodus und war dann früher bei den Spielen halt einfach in der Perspektive von der Kamera, oder?
Genau, das war dann wie so eine, wie Ich-Perspektive ziehen, wie man es aus Ego-Shootern oder so kennt. Und das halt diesen Kamerarahmen, die Vignettierung und so drumherum hast. Du guckst durch die Linse.
Und jetzt kannst du dich halt wirklich auf dem Sofa aufrecht hinsetzen und kannst um dich herum mit der Wii U quasi wie so ein Kameradisplay. Also es fühlt sich ja auch an wie eine Kamera. Ist eigentlich perfekt dafür gemacht.
Also wenn man den Platzvorteil hat und man kann tatsächlich sich mit einem Bürostuhl in die Mitte des Raums setzen, kann man tatsächlich auch so spielen, dass man 360 Grad sich bewegt. Was also die Geister, die kreisen nicht auch so ein, die bewegen sich immer so um dich herum. Und wenn man jetzt also quasi nur die 180 Grad irgendwie hat, wenn man auf der Couch sitzt oder so, man kann sich jetzt nicht nach hinten drehen, dann muss man schon justieren. Das war bei den alten Teilen auch so, dass man sich während man die Kamera benutzt hat, auch bewegen konnte, zumindest in den meisten. Also es war in den späteren Teilen jedenfalls so. Und das kannst du hier auch machen. Aber wenn du echt die Bewegungsfreiheit hast, dann kannst du dich halt auch einfach nach hinten drehen, ohne dass du deine Figur großartig bewegen musst. Und das ist ganz cool. Also das Wii-Pad, das ist dafür wirklich perfekt gemacht. Man kann auch wirklich auch das Pad hochkant stellen. Also es gibt zum Beispiel Situationen, wo du die Fotos hochkant auch schießen musst und das wird halt auch berücksichtigt und das ist schon ziemlich cool.
Ja. Ich habe die ganze Zeit nur gedacht, ich will Beyond Good and Evil 2 für die Wii U haben.
Ja. Ja, das stimmt.
Ja. Gut, aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück, bevor wir jetzt auf Mechaniken und so eingehen. Es ist ja ein Gruselspiel, also Horrorspiel ist jetzt fast vielleicht schon zu hart, es ist eher der subtile Horror, oder? Genau. Oder wie würdest du das, also es ist kein Splatter, es hat so leichte Anleihen vielleicht stellenweise, aber es geht schon eher in diese gruselige Geister-Ecke mit eher so verstörenden Bildern, hatte ich so das Gefühl, als jetzt irgendwie groß mit Blut und Metzeleien irgendwie zu punkten.
Genau, das geht, also es steckt in die Kerbe von den etwas früheren asiatischen Horrorfilmen, so Ring zum Beispiel oder The Grudge. Damit meine ich jetzt nicht die amerikanischen Remakes, sondern wirklich die japanischen Filme, die alle so eine, die haben so gewisse Eigenheiten. Zum Beispiel sind die Charaktere sehr komisch, sehr lethargisch grundsätzlich in solchen Filmen. Ich weiß nicht wieso, aber es strägt zu dieser etwas komischen, seltsamen Grundstimmung dabei. Das ist so ein bisschen etwas, was man vielleicht im Westen so von David Lynch-Filmen irgendwie so kennt. Das haben sehr, sehr viele japanische Horrorfilme. Und viel wird auch nur angedeutet. Und man das ist so die Art von Horror, wo man eigentlich stark von profitiert, wenn man selber eine sehr lebendige Fantasie hat. Also es wird nämlich wirklich nicht alles gezeigt und es gibt sehr wenig Blut. Ich würde sogar sagen, dass Frame 5 jetzt der überraschenderweise relativ viel Blut hat im Vergleich zu den anderen Teilen. Aber oft ist das so, dass auf solche Details halt komplett verzichtet wird. Also es gibt viel wird, du musst dir auch viel zusammenlesen. Es gibt viele Dokumente, wo du sehr diffuse Informationen über die Hintergründe so erfährst. Und manches davon ist auch nie so richtig klar. Und das Ganze wird zusammengehalten von irgendwelchen spirituellen Mächten, die auch einfach akzeptiert werden. Also du hast ja nicht so diese Proforma-Erklärung, so, ja, Experiment, Zombies hier und da, sondern also nichts, was du in der Hand hast, sondern man geht einfach davon aus, dass es wirklich eine Zwischenwelt gibt, und das akzeptieren so die japanischen Horrorfilme ganz stark. Und das ist bei Project Zero richtig, richtig präsent.
Genau, es geht ja auch gleich schon so los im Tutorial, dass du quasi eine Schülerin bist und die Lehrmeisterin dich quasi in diese okkulten Mächte einführt und Schattenleserin oder sowas nennen sie das dann. Und die geht ja wirklich so quasi ganz sachlich daran und sagt, ja, hier ist ein altes verlassenes Haus. Wir haben hier so ein Foto. Wenn du dieses Foto anguckst, kannst du die Spur lesen dieses Geistes, um diesen Raum zu finden. Also es ist so völlig akzeptiert, weil es ihr Beruf ist. Einfach so diese Kamera Obscura ist ja dann auch quasi so kein Magiemittel oder irgendwas, sondern das ist ja wirklich halt ein normales Werkzeug, wie halt so ein Wünschelrutenleser auch mit seiner Wünschelrute durchläuft. So läuft sie halt mit ihrer Kamera Obscura rum. Und das braucht man ja zum Beispiel auch, um eben halt so Items oder Gegenstände oder auch mal einfach nur einen Türknauf irgendwie zu erkennen, der halt irgendwie von Geisterhand berührt wurde, um den dann zu öffnen. Also von daher, ich mag das, dass man in diese Welt eintaucht und im wahrsten Sinne des Wortes einfach sich so in einen komplett anderen Kulturkreis befindet. Mhm. Also das hat gerade als westlicher Spieler jetzt ist es immer auch so eine Reise irgendwie, gell, in diese Welt. Und es hat ja auch Bezug zu echten japanischen Begebenheiten oder Kulturen. Also zum Beispiel dieser Suizidwald, der ist ja, oder das ist jetzt hier ein Berg, also ein Wald an einem Berggebiet, der ist ja auch zum Beispiel, habe ich geguckt, der ist angelehnt auch an Aokigahara. Das ist genau. ein echter Wald in Japan, der halt wahnsinnig dicht bewachsen ist, wo man da drin auch gerne die Orientierung verliert. Da gibt's irgendwie mystische Sagen auch drumrum. Da gibt's irgendwelche Magnetfelder, die nicht ganz erforscht sind. Und da gab's auch einen Roman, wo einer eben auch so eine Suizidgeschichte dazu geschrieben hat. Und danach wurde der so makabererweise eben populär unter Menschen, die Selbstmord begehen wollten. Und in den 60er Jahren gab's da, glaube ich, irgendwie stellenweise mal 70, 80 Tote oder so, die dann da in dem Wald in dem Jahr sich umgebracht haben. Und das ist ja quasi 1:1 so in diesem Spiel auch drin.
Genau.
Zwar mit anderem Namen, aber es geht auch um, also gerade im ersten Kapitel geht es um Mädchen, Schulmädchen, die dort Selbstmord begehen. Und da kommt dann diese ganze Geistergeschichte irgendwie auch zum.
Ja, und das ist so, und das ist, wenn man so ein bisschen empfänglich für diese Schwingung ist. Also das ganze Spiel fußt in seiner ganzen Ästhetik und auch in dem ganzen Geisterumfeld auf dem Prinzip der Schauromantik. So, das ist so, das kennt man auch so ein bisschen aus Goth Horror, das sind so, also schön gekleidete Menschen, die sich in auswegslose Todessituationen eigentlich begeben. Und das ist japanischen Horror relativ oft präsent, also es gibt oft so diese Form von Goth Horror. Und hier bei Project Zero 5 ganz, ganz im Speziellen aufgrund dieses Berges, den du gerade beschrieben hast, mit diesem Suizidwald. Und du findest auch in diesem Wald immer so Tagebucheinträge oder Dokumente von Leuten, die sich aus irgendwelchen Gründen irgendwie dazu hingerufen fühlen zu dem Wald, die sagen halt wirklich, der Berg, der ruft mich. Und sie bekommen so ein ganz sonderbares Gefühl, wenn sie den Sonnenuntergang auf dem Berg betrachten, so, und diese ganze, die Musik, die ist, also die Musik ist nicht im eigentlichen Sinne melodisch, sondern die besteht eher so aus chantigen, aus zum Beispiel Klangschalen oder so, es sind eher so Flächen, und das Ganze hat so eine ganz merkwürdige, diffuse Stimmung, die dich immer in so einen Schwebezustand bringt. Es fühlt sich an wie eine Trance, und das bringen sie auch ziemlich gut rein mit diesem Suizidwald. Also man sieht natürlich auch Spuren von Suiziden, jetzt nicht im Sinne von total blutig, sondern man hat immer so das Gefühl, da sind Präsenzen da. Und das Interessante ist, dass die allermeisten Geister, denen begegnen, ist ja auch tatsächlich alle auf diesem Berg gestorben sind. Und nicht alle, aber ziemlich viele sind an einem Suizid gestorben. Und es macht dieses Spiel, und es zu einem Teil romantisiert es sogar ein bisschen, diesen Suizid. Und ich glaube, das ist auch mitunter verantwortlich dafür, warum das Spiel überhaupt hier ab 18 freigegeben ist, weil wenn man das in einem falschen Hals bekommt, was in diesen ganzen Dokumenten drinsteht und so, könnte man meinen, dass es halt eine schöne Erfahrung wäre. Also das Spiel würde das natürlich gruselig machen, aber
ja,
es
aber
ist so.
Aber das ist ja aus der Perspektive dieser Menschen dann auch geschrieben oder dieser Charaktere, für die das ja auch oft dann eigentlich der einzige logische Schluss.
Genau.
Also das ist ja oft leider so das Problem, dass sie quasi der Welt und sich damit einen Gefallen tun wollen, sich umzubringen und das ja gar nicht realisieren. Also
aber so steht es halt auch in diesen Dokumenten drin. Also auch wenn die jetzt nicht super geil geschrieben sind, aber so diese Idee dahinter, die kommt schon rüber.
Und deswegen weiß ich, was du meinst mit romantisieren. Also ist auf jeden Fall ein Erwachsenenspiel.
Das ist auf jeden Fall ein Erwachsenenspiel. Jetzt nicht wegen dem Blut oder so, sondern eher so wegen dieser Grundstimmung und auch weil die Leute sich halt so in Gefahr bringen. Also es geht am Ende schon darum, dass du Menschen retten sollst, natürlich. Aber die sind alle irgendwie die haben alle so leichte Suizidtendenzen. Und das ganze Spiel umgibt diese Aura. Und das ist schon relativ unangenehm. Und das ist so diese Form von Horror. Das ist nicht so haut drauf, Schock, Antidorn-mäßig so Jumpscares und es macht Spaß, sondern das ist eher so, es zieht dich immer weiter so. Je länger man spielt, desto mehr sitzt man in diesem Teppich und Sumpf aus. Ja, dichter Suizidwandstimmung drin. Und das ist schon ganz cool geworden.
Also ich von der Stimmung her fand ich es irgendwie auch interessant, aber es war irgendwie auch ein bisschen holprig so. Also es will zwar sehr subtil sein, aber es schafft es auch nicht so richtig, finde ich, so eine, ich weiß nicht, vielleicht wird es im späteren Spiel besser, kannst du jetzt vielleicht noch was dazu sagen, schafft es dich irgendwie zu fesseln von der Geschichte? Also ich fand es sehr klobig und holzschnittartig am Anfang, wie die Charaktere sich, wie die sich geben, und wie dieses ganze Spiel gemacht ist, so. Also irgendwie hat es mich nicht komplett abgeholt. Ich fand diese Grundstimmung, die war gut gemacht und interessant, aber es war irgendwie auch sehr, irgendwie fehlte mir was. Man kann es ja nicht so genau sagen, was, aber es war nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt unbedingt weiterspielen.
Es wird viel besser, tatsächlich. Die ersten 2 Stunden ging es mir sehr ähnlich wie dir. Und vielleicht greife ich jetzt ein bisschen vor, wenn ich sage, dass Project Zero 5, obwohl mir das Spiel insgesamt eigentlich ganz gut gefällt, deutlich der schwächste von allen bisher ist. Also mit großem Abstand. Die Kritiken waren ja auch sehr durchmischt und ich habe am Anfang nicht so richtig verstanden, wieso. Und dann habe ich eine Weile gespielt und dann die Gründe erkannt. Darüber reden wir gleich nochmal genauer. Aber es ist tatsächlich auch so, dass der Einstieg, so die ersten, ich würde sagen, die Tutorial-Missionen und das erste Kapitel super holprig sind. Mhm. Also auch was das Pacing und die Geschwindigkeit angeht, so. Man will da so reinkommen in diese ganze Stimmung und man findet das so grundsätzlich alles cool. Aber man merkt irgendwie, das ist so alles ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt. So, da passen die Szenenanschlüsse irgendwie nicht so richtig.
Ja, dann springt der Charakter auf einmal rum und dann ist die Kameraperspektive wieder woanders.
Das ist ganz merkwürdig. Und das war auch viel besser gelöst in den älteren Teilen. Man hat so ein bisschen, also mich beschleicht so ein bisschen das Gefühl, als ich das gespielt hatte, dass das Tutorial irgendwie so reingepresst wurde. Also es ist ja eigentlich ein relativ selbsterklärendes Spielprinzip. Das ist jetzt nicht so kompliziert. Aber sie erklären dir wirklich jeden Scheiß an dieser Steuerung in einer Phase von ungefähr einer Stunde so. Und das braucht halt wirklich kein Spiel. Also gerade wenn die Steuerung so intuitiv ist wie bei Frame, man hat halt das Pad und fotografiert damit, da gibt's halt eigentlich nicht viel zu erklären. Da wird alles in haarklein in den Texten erklärt und das ist ein riesen Block am Anfang. Also ich war auch ziemlich geprägt, weil ich gesagt, also ich würde es gerne überspringen, dachte ich mir. Also ist schön, wenn man es auch
gerade wenn es der 5. Teil ist und man schon die alten Teile gespielt hat, ist es ja echt eine Zumutung. Also da kommen so viele Textboxen und so viele Erklärboxen und dann auch aber auch so viele Detailinfos, die man in dem Moment eigentlich noch gar nicht braucht. Eben. Diese 100 verschiedenen Filme und Attacken, mit denen man also weißt du, so ganz kleine Feinheiten später, dass du verschiedene Filmrollen irgendwie einlegen kannst in die Kamera, um bestimmte Geister besser zu erwischen und mehr Schaden zu machen. Das kann man doch später irgendwie alles noch so nach und nach. Das in der Tutorial-Mission zu machen, das dauert einfach immer viel zu lange und das ballert dich mit Textboxen zu und nimmt dich dann irgendwie auch aus der Stimmung so raus.
Ne? Total, genau. Also das war in den vorigen Teilen überhaupt nicht so. Das ist erst passiert, als Nintendo die Rechte daran bekommen hat. Ich habe so eine Vermutung, dass die glauben, dass das übliche Nintendo-Publikum einfach mit dieser Art von Spielen nicht vertraut ist oder sie trauen dem nicht zu, dass das Spieler damit klarkommen. Weiß ich nicht, wieso das ist, weil es gibt auch ein Remake zu einem zweiten Teil, also der zweite Crimson Butterfly, damals auf der PS2, ist eins der brillantesten Horrorspiele, die ich kenne, das ist super cool von der Stimmung und da ist das wirklich so, dass du in medias res reingeworfen wirst, du kriegst ein Intro, du bist sofort in der Stimmung drin, das Spiel erklärt das auch nicht und du kannst, wenn da Tutorials kommen, kannst du sie auch sofort überspringen, du kannst einfach direkt weiterspielen. Und hier bei Project Zero 5 wirst du wirklich gezwungen. Und es gibt ein Remake von dem zweiten Teil für die Wii, wo genau dasselbe passiert ist. Also wo sie das auch versucht haben zu modernisieren. Und sie haben da ganz viele Sachen eingebaut, wo man sich als Spieler komplett verarscht vorkommt, weil einfach jeder Hinz und Kunz irgendwie erklärt wird. Vielleicht können wir auf der Schiene mal ein bisschen weiterfahren. Ja. Wie fandst du das denn von der Spielführung?
Viel zu einfach und an der Hand genommen. Also dadurch entsteht ja auch so gar kein Horrorgefühl oder Gruselgefühl. Man rennt durch diesen Wald und man hat das Gefühl, man läuft durch einen Europapark. Wald, weil an jeder Stelle blinkt und blitzt irgendwas, wenn man es aufheben kann. Also man hat auch gar nicht so dieses Exploration-Gefühl in diesem Wald. Man fühlt sich nie verloren. Man hat eine super detaillierte Minimap, wo man immer sofort weiß, wo man lang muss. Wenn man nicht mehr weiß, wo es lang geht, drückt man den rechten Trigger, dann wird sofort angezeigt, wo man lang geht. Entweder halt über so einen Geist, weil man irgendwie ein Foto gefunden hat oder so. Dann läuft man dem einfach hinterher und fühlt sich total sicher. Und auch später, wenn der Geist nicht mehr da ist, drückst du den rechten Trigger und dann schwenkt die Kamera auf die Abzweigung hin, auf die du musst. Ja.
Ja.
Das ist super einfach. Und du kannst wirklich durch diesen Wald rennen, du fühlst dich aber auch nie bedroht, weil selbst wenn die Geister kommen, bei dem Spiel, ich zumindest am Anfang, ich weiß nicht, ob es später schwerer wird, aber das, was ich so reingelesen habe, nicht. Es ist eigentlich fast unmöglich, in dem Spiel zu sterben, wenn du auf dem normalen Schwierigkeitsgrad spielst. Und du kannst ja sogar noch einstellen. Man ist mit Heilkräutern zugeballert. Die Geister sind immer sofort irgendwie markiert. Du musst die auch mit der Kamera Obscura gar nicht groß suchen, weil du auf dem Bildschirm riesige Icons und Symbole hast, wo die jetzt sind. Ich fand dieses Ganze, eigentlich das, was ich von dir immer so gehört habe, dieses Mystische und gerade mit der Kamera dann auch Sachen abzusuchen, das fehlt hier irgendwie alles. Und ich glaube, das haben sie jetzt halt beim fünften Teil extrem verstärkt. Gell?
Ja, das ist wirklich leider so. Und deswegen ist es auch der Schwächste. Der ist nicht schwach wegen der Atmosphäre. Das ist alles geil. Art-Design ist geil. Können wir ja gleich nochmal drüber reden und so. Inhaltlich, cooles Ding. Also man kann das als Project Zero-Fan, wenn man so für diese Stimmung geeignet ist, ist immer noch gut. Aber dieses Ganze, das Ganze ist so entschlackt. Das ist so reduziert, also für Serieneinsteiger ist es vielleicht noch ganz gut, wenn man sowas noch nie gespielt hat, dann.
Wenn es jetzt ein Relaunch gewesen wäre, kam noch nie in Europa, jetzt Project Zero neu in Europa, so fühlt sich's an.
Also wenn man sowas noch nie gespielt hat, okay, dann braucht man das vielleicht auch. Und dann kommt einem das entgegen, weil dann ist das so wie ein Schnupperkurs in die Project Zero-Reihe sozusagen. Aber im Vergleich zu den anderen Teilen. Die anderen Teile waren fordernd. Die waren also gerade, lass uns mal mit der Raumaufteilung anfangen. Und zum Beispiel die, du erforschst in den älteren Teilen so verschiedene Bereiche, die natürlich so an alte japanische Gegenden angelegt sind. Zum Beispiel gibt es in zweiten Teilen ein ganzes Dorf. So ein altes japanisches Dorf. Und du konntest verschiedene Häuser besuchen und so weiter und so fort. Und du musstest halt immer kreuz und quer laufen, weil du zum Beispiel, wie bei Resident Evil, einen Schlüssel irgendwo nicht hattest, um dort eine Tür aufzumachen, oder die hat irgendwie ein bestimmter Gegenstand gefehlt, um hier weiterzukommen und so. Und das Spiel hat dir nie gesagt damals, wo diese Sachen sind, sondern du musstest dir das nochmal selber merken auf der Karte. Was die einzige Hilfe, die Karte dir gegeben hat, war bei Silent Hill, die Tür ist verschlossen oder nicht. So kann man sich dann halt immer noch ein bisschen daran orientieren. Und bei Project Zero 5 findest du einen Schlüssel und dann sagt dir das Spiel in einer kurzen Zwischensequenz, wo die Tür ist.
Also dann, und das passiert sogar, wenn du direkt neben der Tür stehst. Oh. Ja. Das ist ein Raum weiter und dann kommt so eine Animation, wo der Schlüssel so auf diese Tür fährt. Also
ja,
total. Also wenn man das wenigstens optional irgendwie alles einschalten könnte, gell?
Aber. Und dann gibt's so andere Sachen. Also erstmal ist die Raumaufteilung sehr, sehr linear bei Project Zero 5. Du hattest bei den anderen Teilen immer so in sich geschlossene, aber komplexe Räume, wie man es aus guten Survival-Horror-Spielen kennt. Das heißt, du kannst ein komplettes Gebäude erforschen. Das ist nicht von Anfang an geöffnet, aber das ist in sich logisch aufgebaut. Man kann eigentlich auch mit einem guten Orientierungssinn auch ohne Karte arbeiten, weil man bestimmte Punkte einfach wiedererkennt, weil zum Beispiel irgendwo eine bestimmte Einrichtung steht oder weiter und so fort. Und bei Project Zero 5 ist zwar eigentlich ganz schick so von der Grafik, aber es gibt keine besonders nennenswerten Landmarks in der Grafik. Es gibt zum Beispiel später dann irgendwie so einen Tempel, wo so Priesterinnen mal drin waren, der ist auch eigentlich cool und eigentlich ganz gruselig so, aber die Gänge sehen halt irgendwie auch alle gleich aus. Das sind immer so diese Holzgänge. Und du hast, also da fällt die Orientierung irgendwie schwerer, obwohl du da einfach mit sehr einfachen Dingen irgendwie hättest sagen können, okay, in dieser Ecke steht vielleicht eine Puppe oder dort steht irgendwie ein Altar oder so. Aber das haben sie dann aus irgendeinem Grund nicht gemacht. Und zum anderen ist die Raumaufteilung auch nicht besonders komplex. Also diese Tempel, okay, da kann man sich schon vielleicht mal drin verlaufen, aber im Wald zum Beispiel ist es unmöglich, weil es immer nur diesen einen bestimmten Pfad geht. Und das ist einfach enttäuschend, weil ich will mich doch in dem Wald verlaufen.
Es sieht auch nicht nach dem Wald, es ist halt wie so ein festgelegter Wanderweg.
Genau.
Also mit festem Weg, du kannst ja auch gar nicht in die Gebüsche oder so reinmarschieren. Und dann ist da irgendwie eine Brücke, die ist aber abgebrochen, weil du da nicht lang sollst, ja. Also so ganz offensichtlich einfach, ja.
Und dann,
es fühlt sich wirklich wie so ein Freizeitpark-Gebiet an.
Ja, und du denkst dann so, okay, geil, ich kann frei rumfahren, aber es gibt auch eine sehr schöne Illustration von der Karte. Du findest so eine Touristenkarte. Es gab so eine Zeit, wo der Berg auch von vielen Touristen besucht worden ist und aus dieser Zeit stammt das. Und da sieht man so alle Stationen aufgebaut. Und so in der Planung ist das total cool, weil du dann halt so oben eine Seilbahn hast und du hast dann hier so andere logische Punkte, um das Ganze glaubwürdig und plausibel zu machen. Aber im Spiel fühlt sich das auch nie so an. Und du kannst diese Punkte auch nie frei besuchen. Also es ist eher so, dass wenn du dann irgendwie ein Randgebiet entdeckst, dann sperrt dich das Spiel. Du kannst nicht in die andere Karte springen. Du kannst jetzt nicht einfach so, obwohl es auch falsch ist, wo du da nicht hin musst, einfach zur Seilbahn gehen, weil das Spiel dir sagt so, nee, ich muss in die andere Richtung, weil ist so. Und das führt dich die ganze Zeit. Und das Allerschlimmste ist dieser freundliche Guide-Geist oder wie man den nennen soll. Das ist so eine Geistererscheinung, die kannst du aktivieren, indem du, ich weiß nicht, ob den rechten Bumper oder so unterdrückst. Und dann siehst du, wo du lang gehen musst. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, was? Das ist wie ein Pilotmodus, weil du kannst in dem Moment nach vorne drücken, um die Figur nach vorne zu bewegen und einfach diesem Geist hinterherlaufen und da, du musst den Weg nicht mal selber suchen. Völlig absurd.
Ja, das ist vor allem enttäuschend für Leute wie dich, die es halt schon viel Teile gespielt haben.
Ja, und es geht noch weiter. Also es ist sogar so, dass du findest für die Kamera findest du verschiedene Filme. Das ist sowas, das kann man wirklich nennen wie Munition. Vielleicht können wir da gleich nochmal drüber sprechen über die Kamera. Aber du findest zu viel. Du sammelst es im ganzen Level irgendwie ein und dann hast du einen totalen Überschuss an Ressourcen so dass du auch nie in so eine Bedrängnis gerätst. Weil bei den älteren Teilen war das wirklich so, fuck, ich habe nur noch drei Filme. Und danach wird es unheimlich schwierig, diesen Geist zu fangen. Und dann musstest du also wirklich immer auf diesen exakten Moment warten, um das perfekte, um
die Munition nicht zu verballern,
genau.
Quasi. Ja, genau. Weil deswegen auch der Name Fatal Frame. Es gibt quasi eine, also von der Mechanik ist es ja ganz clever gemacht. Du, wenn du den Geist einfach nur so fotografierst, hast du ja schon ein paar Mal erwähnt, früher auch, wenn er weit weg ist, macht's halt einfach wenig Schaden. Wenn du dich aber näher rantraust, bist du halt in größerer Gefahr.
Genau.
Und dann macht er aber mehr Schaden. Und das, jeder Geist hat halt so, ich nenne es mal, wie so Schwachstellen bei Bossgegnern, ja, die dann so markiert sind. Also das kann halt irgendwie, was weiß ich, eine Wunde sein oder irgendwie die Hand oder es wird bestimmt irgendwie erklärt im Spiel, habe ich nicht verstanden, warum diese Punkte da so sind. Aber wenn du ihn fotografierst, dann bersten die auch irgendwie immer so weg oder so, gell?
Ja.
Und manchmal kommen die dann irgendwie wieder alle auf ein Bild. Und wenn du es halt schaffst, alle 5 oder so sind es, glaube ich, auf einem Bild zu haben, dann leuchtet so rot und dann ist es ein Fatal Frame, also ein tödlicher Schuss, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, also das hat sich so über die Teile so ein bisschen verändert. Im ersten Teil war es tatsächlich so, dass man nur lange draufhalten musste. Da gab es das mit der Entfernung nicht und sie haben dann mit dem zweiten dann diesen Clou eingebaut, was für ein Geisterhorrorspiel grandios ist, weil die haben die Geister halt wirklich auch so designt, dass die gerade aus der Nähe gruselig aussehen. Und der Witz ist dann eben, dass du die aber ganz, ganz nah nicht dran lassen musst. Die haben immer so eine Bewegung, also querbeet durch alle Teile durch, dass die immer so eine, ich nenne es mal Idle-Bewegung haben, wo die so durch die Gegend geistern.
Billy Idle-Bewegung?
Okay, nein, nicht wirklich.
Also
wo war ich? Achso, also so eine Bewegung, wo die so rumschweben und dich einkreisen und so Sachen machen. Und dann gibt's immer diesen Angriff. Also das ist dann, das merkst du dann auch, dann verdreht sich der Geisterkörper so ein bisschen, nimmt dann so eine ganz merkwürdige Form an. Je nach Geist sieht's auch ganz schön eklig teilweise aus. Und dann fangen sie an, auf dich zuzufliegen. Und das ist dann so dieser Moment, wo du abwarten musst. In diesem Moment muss dein Film aufgeladen sein, in diesem Moment musst du deine Kamera richtig ausgerichtet haben. Und wenn du es wirklich schaffst, in dieser Millisekunde, bevor dich dieser Geist berührt und du sozusagen die Kamera loslässt, also dann lässt die Spielfigur die Kamera los und du hast den Fokus dann auch sofort wieder verloren. Wenn du das schaffst, dann hast du den allergrößten Schaden. Das ist sehr, sehr befriedigend auch, also auch durch alle Teile hinweg, weil der Geist dann so ein Stück zurückgeschleudert wird, weil es dann blitzt, weil du dann halt so eine...
Ja, und weil dieser Spannungsaufbau, er hatte ich jetzt...
Genau. Und der Sound ist halt auch geil. Also gerade so im zweiten Teil haben sie es richtig geil gemacht, dass dann das hast du so ein so bassiges Wum, 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 als würdest du so die Energie sammeln irgendwie so. Die haben so ein, also es ist richtig geil mit Sound unterlegt. Und im fünften haben sie es ein bisschen angepasst. Also da ist es, da haben sie sich überlegt, was machen wir mit diesem Pad? Weil wir können es ja auch in alle Richtungen drehen und bewegen. Und deswegen gibt es diese Geisterfragmente, von denen du gesprochen hast. Ich nenne es mal auch wirklich, also diese Splitter, die dann so kommen, sobald du den Geist fotografierst. Und davon gibt es maximal 5. Und damit du dich ein bisschen aktiv bewegen musst und auch das Pad so ins Querformat nimmst, musst du versuchen, alle 5 gleichzeitig auf dem Bild zu kriegen. Und das ist ein Faktor. Also das ist ansonsten auch dasselbe, dass je näher der Geist ist und so, desto mehr Schaden du dann auch machst. Also die Kombination aus dem, sozusagen. Und das ist nach wie vor gut. Also das, also so viel, egal wie viel Kritik man eigentlich auch an 5 hat, und das ist einige, das macht tierisch Spaß, dieses Fotografieren. Also gerade später wirst du dann auch mal von mehreren Geistern irgendwie eingekreist, muss man echt ganz schön viel arbeiten.
Ja, das ist am Anfang auch schon so, ja. Da musst du immer genau gucken, wer eitelt jetzt nur rum und wer attackiert mich. Also da musst du auch im richtigen Moment. Aber trotzdem, das Problem ist halt dabei, dass das auch nicht wirklich, dann kriegst du halt ein bisschen Schaden, aber du, also ich habe mich nie in Gefahr gefühlt so richtig. Und
nee, das ist das, viel zu
das
einfach.
Haben die vorderen Teile wahrscheinlich besser gemacht, dass man, wenn man eben zu spät fotografiert, dann halt auch einfach mal tot geht, oder? Also ich meine, das ist ein hartes Spiel gewesen, wenn ich das richtig.
Also im zweiten und dritten Teil, also drittes ist mein Lieblingsteil, da bin ich aufgestorben.
Und es hilft ja dann auch um diese Spannungsmoment, wie viel Risiko gehe ich jetzt ein? Das Risiko hast du hier nicht.
Früher gab es ja auch Speicherpunkte.
Du wirst ja auch zugeballert mit Heilkräutern, haben wir ja schon gesagt. In den späteren Missionen hast du da wahnsinnig viel Kräuter. So.
Ja, das
du, musst ja, und wenn du ein bisschen in den Wald was absuchst, dann hast du ja auch von allem genug.
Also, du bist nicht mal genötigt, ins Menü zu springen, weil es gibt einen Gegenstand, das ist so ein, ich glaube, wie heißt der auf Deutsch, Kristall, Spiegelstein oder so heißt der auf Deutsch. Und das bewirkt, dass du, wenn deine Energie runtergeht, dass du dann automatisch dein Medikit benutzt. Oder ich glaube nicht mal, dass Medikit dabei drauf geht. Auf jeden Fall wirst du dann wiederbelebt. Und dann kaufst du einfach 10 Stück davon. Du kannst halt am Ende jeder Mission, kriegst halt eine Gesamtbewertung, je nachdem, wie gut die Fotos gemacht hast. Du musst halt auch so Geistererscheinungen fotografieren, die dich jetzt nicht angreifen oder so. Dafür wirst du halt auch beurteilt. Das ist also sehr, sehr nett, dass es da so ein Punktesystem gibt. Und diese Punkte kannst du später für Ressourcen aufteilen und man kriegt viel zu viel. Also man kann die Punkte investieren, um seine Kamera aufzurüsten. Die ist am Anfang aber sowieso schon sehr stark. Und sie dann noch aufzurüsten, macht das Spiel ja nur noch einfacher. Und das braucht man eigentlich nicht. Also kann man eigentlich alles in Heilkräuter und Filme und was weiß ich reinsetzen. Und das nimmt den ganzen Spiel ganz schön in Stachel. Und das ist sehr enttäuschend.
Gerade bei dem Horrorspiel natürlich enttäuschend. Ja.
Total.
Diese Bewegungssteuerung mit der Kamera. Ich finde es von der Idee her ja geil, dass es ein Spiel gibt, was die Wii U überhaupt mal wieder nutzt. Also das Spiel ist ja so jetzt halt exklusiv für die Wii U auch nur so machbar. Klar könntest du jetzt auch auf einer PlayStation oder Xbox einfach diesen Kameramodus halt wie üblich machen. Und wer keinen Bock auf Bewegungssteuerung hat, der kann ja auch mit dem Analogstick weiter zielen. Also du kannst die Wii U auch trotzdem im Schoß lassen und bist dann halt einfach langsamer. Du kannst dich aber trotzdem umschauen mit dem rechten Analogstick. Also was auch gut funktioniert, ist beides in Kombination zu machen, wenn man sich eben nicht auf einem Bürostuhl irgendwie drehen möchte, dass man sich halt rechts mit dem Analogstick dreht und dann halt so klein, ein bisschen fein justiert mit der Bewegung. Das habe ich ja dann eigentlich meistens so.
Genau, gemacht. So habe ich auch gespielt. In diesem Anfang muss man sich ein bisschen dran gewöhnen.
Ja, das hat so eine Doppelbewegung. Ja.
Genau, so geht es mir aber grundsätzlich bei sehr vielen Wii U-Spielen mit dieser, also wo das Pad sehr stark eingebunden wird. Deswegen würde ich nicht sagen, ich glaube, das ist einfach diese Eigenart des Pads. Aber so nach 3 also nach der dritten Spielstunde ist mir das überhaupt nicht mehr aufgefallen. Dann macht man das irgendwann viel von selbst, denkt nicht drüber nach.
Man findet seinen Weg, wie man dieses Spiel
dann
auch steuert und spielt. Ja. Nee, aber trotzdem muss man halt sagen, es ist halt schon Bewegungssteuerung, weil du kannst es nicht ganz ohne spielen, weil diese Markierungen der Geister siehst du auf dem großen Bildschirm dann eben nicht. Ja? Also du siehst dort nur deinen aktuellen Kameraausschnitt. Damit kann man sich einigermaßen gut orientieren. Ah, muss ich jetzt links, rechts? Ah, okay, ich muss darüber. Und kann man noch ein bisschen weglaufen. Aber du kannst dort nicht die Fotos schießen. Also wenn du nicht aufs Wii U-Pad schaust, also mit dem Game Pro-Controller geht's zum Beispiel nicht.
So, nee.
Das macht keinen Sinn.
Also das kann man auch, glaube ich, nur ausschließlich mit diesem Pad spielen.
Ja.
Aber ehrlich gesagt, das Fotoding, das ist halt auch wirklich eine Bewegungssteuerung, die auch absolut perfekt
in das ganze Spiel geschieht.
Ja, wirklich. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein Hoppelspiel, wo die Bewegungssteuerung überhaupt gar keinen Sinn macht und wo die einfach nur auf Biegen und Brechen eingebunden ist, sondern das ganze Spiel ist ja drumherum konzipiert und so fühlt sich das auch an. Und ich hatte das Gefühl, dass gerade so diese, also trotz, obwohl das Spielbalancing wirklich, wer auch immer dafür verantwortlich ist, viel zu einfach ist und so, dieses Fotoschießen ist immer noch im Kern ziemlich geil gemacht und funktioniert auch gerade mit diesem Pad perfekt so. Insofern, da gibt's von meiner Seite keine Kritik.
Ja. Ja, nur schade, dass es halt insgesamt einfach so, wie du schön gesagt hast, den Stachel gezogen hat. Mhm. Was halt die Casualisierung oder die Streamlining macht ja bei vielen Spielen irgendwie Sinn, wenn man neue Zielgruppen erreichen will, aber halt nicht bei so einem Horrorspiel, was sowieso eine sehr kleine Nische, glaube ich, hat.
Ja, und also es gibt noch einen anderen Kritikpunkt, den ich auch ein bisschen blöd finde. Also die, den wollte ich auch noch mal kurz einbringen. Die Orte wiederholen sich zu oft.
Backtracking, oder?
Ist Backtracking, ganz häufig. Ja, und im Gegensatz, also das ist bei einem Horrorspiel eigentlich eine gute Sache, dass man zu alten Orten zurückkehrt, aber nur in einem bestimmten Rahmen, wenn das in sich logisch geschlossen ist. Also zum Beispiel bei Soma, was Dan und ich besprochen haben, da muss man auch mal ein Stück zurück, um irgendwie Sachen zu finden. Oder Resident Evil haben wir alle drüber gesprochen. Das macht Sinn, dass man dann irgendwie am Anfang nicht durch diese eine Tür kann. Da muss man den Weg zurück. Aber der Ort ist halt logisch in sich aufgebaut. Bei Frame 5 sind es ja diese langgezogenen Orte. Also es gibt ganz selten mal irgendwie so ein Gebäude, wo du wirklich mal, wo dieses Backtracking irgendwie auch. Oder ich fange nochmal neu an. Das Backtracking fühlt sich nicht gut an in dem Spiel. Also es liegt zum einen daran, also es gibt verschiedene Charaktere, die man spielt, was cool ist. Also es gibt zum Beispiel Typen, zwei Mädels, das sind, glaube ich, irgendwie 3-4 Stränge, die du da irgendwie spielst und du nimmst die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven wahr. Das ist cool. Aber diese Personen besuchen die Orte teilweise doppelt. Und das ist, und du entdeckst beim zweiten Durchlauf auch nicht zwingend was Neues. Also das höchste der Gefühle ist, dass du mal irgendwie einen neuen Raum irgendwie aufmachst, aber im Prinzip laufen sie denselben Weg entlang. Das heißt, die haben das Spiel viel zu sehr gestreckt, indem sie einfach solche Wiederholungen eingebaut haben. Die fühlen sich einfach nicht besonders gut an. Das ist so der zweite große Kritikpunkt. Immer wenn du einen neuen Ort entdeckst, also immer wenn du irgendwo langläufst, wo du noch nicht warst oder sich irgendwas ergibt, fühlt sich das einfach großartig an. So dieses typische Entdecken von gruseligen Orten in Horrorspielen ist immer ein tolles Gefühl. Aber sobald du dann diese Wiederholung irgendwie drin hast, dann wird's halt auf eine sehr unangenehme Weise repetitiv und dann fallen dir einfach diese ganzen anderen Fehler im Spiel wieder auf. So dieses, dass du immer nur so an der Schnur gezogen wirst und so weiter und so fort. Und das ist so der zweite größte Kritikpunkt. Also eigentlich, ich fasse das mal zusammen, bis auf die Kamera haben sie das Gameplay ziemlich verschissen bei Project Zero 5. Und das ist extrem bedauerlich, weil eigentlich die ganzen anderen Stärken der Serie ansonsten alle vorhanden sind. Also es ist wirklich inhaltlich genauso wie die Teile davor. Und da weiß ich nicht, haben sie es einfach an der falschen Stelle modernisiert.
Aber so durchzuspielen, hat dir jetzt dann trotzdem Spaß gemacht? Oder würdest du sagen, nee, also du hast ja schon gesagt, das ist mit Abstand der schlechteste Teil der Serie, aber trotzdem gut, die Serie noch zu haben, oder?
Ja, also.
Aber es war doch nicht gruselig. Also was hat dich dann trotzdem daran begeistert? Weil wenn es überhaupt nicht mehr gruselig war, war es dann jetzt nur so, weil du einfach Serienfan bist, dass du es noch durchgespielt hast, weil du einfach wissen wolltest, was da noch kommt? Oder
ja, es ist beides. Hat's
trotzdem also, irgendwas?
Ich finde es tatsächlich gruselig, auch wenn das Spiel nicht gruselig ist. Also ich finde, es ist nicht die Sorte Spiel, die mir jetzt die totale Albträume beschert. Das nicht. Da ist Soma krasser. Aber ich mag halt diese Grundstimmung total gerne. Ich tauche da unheimlich gerne ein. Also ich, wenn ich die Zeit dafür habe, und das ist halt so ein sehr langsames Spiel, was ich auch sehr mag, also bewegt sich wirklich in einer sehr langsamen Geschwindigkeit mit seinen Figuren durch die Gegend.
Extrem langsam.
Ja, ja, aber ich mag das, finde das super. Also so das mit der
Taschenlampe. Ja, auch so, ja. Das sind ja keine Actionhelden.
So, genau, man läuft da mit der Taschenlampe durch diese Gegenden und ich mag halt auch so dieses ganze Drumherum, was ich an Produzierung mag. Also wie gesagt, diese Schauromantik, dass diese wirklich eigentlich viel zu edel gekleideten Menschen, das sind meistens halt auch Frauen, die aus dem, also das wird in den vorigen Tagen kamen die alle so aus dem Fotografen-Design-Milieu, so weshalb sie so dann auch etwas, auffälligere Kleidung getragen haben. Das wurde dabei halt auch ganz gut erklärt. Jedem Neuen wird das ein bisschen komisch, weil man weiß nicht wieso und wieso, aber es ist auf jeden Fall Teil der Serie. Und ich mag halt so diese Mischung. Ich mag halt auch zum Beispiel, dass du fast grundsätzlich immer nur Frauen spielst, die auch immer eine Heldenrolle einnehmen. Also so im ersten Teil zum Beispiel hast du auch eine Fotografin oder eine Journalistin oder so, die ihren Bruder sucht. Im zweiten Teil sind es Geschwister. Im dritten Teil, das sind halt immer sehr mutige Frauen. Das sind halt auch irgendwie, das gefällt mir unheimlich gut an der Serie. Und ich mag halt auch generell dieses sehr langsame Pacing, diese, dass man sich einfach Zeit für alles lässt. Und deswegen spricht mich das sehr an. Aber es stimmt, dass die, der Gruselfaktor, der kommt dann auch eher so an so Stellen, wo du zum Beispiel so Flashbacks bekommst. Also was man machen kann so Geister berühren, zum Beispiel. Mhm. Also die haben ja alle so diese Sonderfähigkeit, dass die...
Stimmt, dass das
die
ist gut gemacht, ja.
Und das ist geil. Also das ist alles in so einem Found-Footage-Stil aufgenommen. Mhm. Ich stehe total auf Found-Footage.
Ach, erzähl. das fand ich aber auch mit das Highlight, wenn man dann so flackernde Bilder sieht und so grisselige Schwarz-Weiß-Aufnahmen und da sieht's dann stellenweise auch fast wie gefilmt aus. Mhm. Also wie halt so alte Schwarz-Weiß-Aufnahmen und dann sieht man halt so einen Ritualmord oder irgendwas und das ist wirklich so leicht Gänsehaut induzierend stellenweise. Und dann hat es natürlich auch so Schnitte, dann hast du wieder irgendeine Gruselfratze im Gesicht und so. Mhm. Das hat halt schon funktioniert, ja.
Erinnert auch voll stark an Ring halt auch wieder so, gerade durch das Videotape. Und es gibt tatsächlich auch im Spiel eine Stelle, wo du ein Videoband findest und dann halt siehst, wie eine Person ein Gebäude beobachtet. Und das endet dann natürlich auf dem Dachboden, wo dann der Protagonist mit der Kamera angegriffen wird. Mhm. Aber es kommt irgendwie geil. Und du kannst halt wirklich jeden Geist berühren und jedem Geist eine Erinnerung entlocken. So, also einmalig so. Also wenn du den Geist noch nicht vorher noch nicht hattest, dann wird dann einmal so eine Videosequenz gezeigt, wie diese Person, wie die gestorben sind. Ja, das ist echt nett. Also zum Beispiel gibt's dann irgendwie so eine Stelle, wo du dann also im Autowrack vorbeiläufst auf der Straße und dann kommt unter dem Auto dann plötzlich so ein Geist rausgekrochen und wenn du den besiegst und berührst, dann siehst du, wie dieser Mensch quasi den Autounfall hatte. So, und das ist aber auch natürlich aus mysteriösen Umständen herbeigeführt. Der ist nicht ohne Grund da gestrandet. Und das ist nett. Also das sind so Sachen, die ich halt unheimlich gerne an der Serie mag. So, und es ist so, also ich glaube, wenn man Serienfan ist, dann will man trotz aller Kritik immer noch relativ glücklich mit der ganzen Stimmung. So, und das hat mich auch gehalten. Gruselig, also ich weiß nicht, es ist auch immer so, ich find's gruseliger als andere Spiele, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach empfänglicher dafür, für diese
Stimmung. Also durch die Stimmung entsteht der Grusel natürlich trotzdem, aber eben nicht durch die Mechanik.
Genau.
Das auf jeden Fall. Wer jetzt noch gar keinen Teil gespielt hat, ich glaube, der zweite, den gibt's für die Wii.
Den kann ich nicht empfehlen.
Nee?
Nee. Das ist ja das, was ich vorhin meinte. Nintendo hat den irgendwie sehr vereinfacht.
Der zweite
Der ist besser als der fünfte. Mhm.
Ja, der zweite. Also ich wollte damit nur sagen, man sollte sich vielleicht mal die vorherigen Teile anschauen, wenn man die Serie irgendwie kennenlernen möchte.
Der zweite hat auch was ganz Schlimmes gemacht. Das jetzt mal am Rand. Ich weiß, da werden es einige wieder die Augen rollen, aber der zweite hat die Hauptprotagonisten ganz schön stark sexualisiert. Hm. Auf eine Art und Weise, die nicht cool ist. Also wo selbst bei mir die Alarmglocken angehen. Es war nämlich im ursprünglichen zweiten Teil so, dass es waren zwei, 14-Jährige oder so, normale Mädels. Die sahen einfach ganz normal aus. Und die sind halt irgendwie in diesem Dorf gefangen. Fertig. Punkt. Da war nichts. Du hast verschiedene Kameraperspektiven gehabt und so. Und hast die haben nichts an diesem Design gemacht, was irgendwie anstößig wäre. In der Fortsetzung hat Nintendo sich gedacht, hey, erschließen wir doch neue Zielgruppen. Dieses Spiel wird ja nur aus der Verfolgerperspektive gestellt. Also haben die Protagonisten grundsätzlich sehr klar Bekleidung an und einen gigantischen Rückenausschnitt. Weil man sie halt die ganze Zeit und man hat sie älter gemacht, noch schmaler. Und man denkt sich, was ist da passiert? Es lenkt auch viel zu sehr von diesem Inhalt ab, weil eigentlich geht es um eine Geschwisterliebe und es hat überhaupt nichts mit diesen Assoziationen zu tun, die Neuauflage wieder reingebracht hat. Und was das Spiel betrifft, die haben eine nicht ausblendbare Minikarte eingeblendet. Das heißt, du siehst die ganze Zeit, wo du langlaufen musst. Immer und jederzeit. Hm. Es gibt einen automatischen Zielmodus, den gibt's hier übrigens auch, aber bei dem Wii U-Pad macht es die Steuerung wirklich einfacher. Aber bei der alten Version, die haben halt genau dieselben Sachen gemacht. Wie bei dem fünften Teil. Also es ist, er ist ein bisschen besser als der Teil fünfte, aber ich würde echt, also wenn ihr das spielen wollt, holt euch den ersten für die Xbox zum Beispiel und den zweiten, die sind auch abwärtskompatibel zur Xbox 360.
Gut, oder also vorne anfangen, genau. Und alles weitere hört man dann im Retrocast von dir.
Richtig.
Auf alle Teile nochmal einzeln ein und dann gibt's dort auch wieder Infos, wo man die kriegt und was die gerade kosten, oder? Das wäre doch gut.
Ja.
Super.
Okay. Oh, bei dir wird gerade Krach gemacht.
Ja, mein Kind kommt gerade rein. Merkt nicht, dass ich podcaste.
Okay, alles klar. Ja, also tut mir echt leid, aber echt keine Empfehlung für den fünften Teil.
Nee, leider nicht.
Ich finde den ja persönlich cool. Ich habe mir den auch gekauft, weil der kommt ja irgendwie nur so als Download und limitiert im Handel. Der war ja eine Zeit lang auch ausverkauft. Also ich als Serienfan hatte trotzdem Spaß damit. Aber wenn ihr den anfangt und dann echt die Erwartungen total weit runterschrauben, richtig weit nach unten.
Es lohnt sich leider auch nicht zu warten auf den Krabbeltisch, weil die Limited Edition war halt so ein Sammlerding, die ist überall ausverkauft, die gibt's auch nicht und wahrscheinlich wird die auch nicht wirklich günstiger werden. Und digital gibt es das Ding natürlich auch im E-Shop. Da werden die Preise ja auch nicht wirklich günstig werden, also von daher
schwierig. Was schade ist,
nach den alten Teilen gucken.
Was halt wirklich schade ist, ich hatte halt wirklich gehofft, dass der fünfte Teil, wenn er jetzt mega erfolgreich ist,
die Serie so ein bisschen bekannter macht wieder.
Gell? Nicht nur das, sondern dass die vielleicht auch sich dazu bewogen fühlen würden, den vierten doch noch in den Westen zu bringen. Weil der vierte, der ist nur in Japan rausgekommen, der ist nur mit so einem etwas komplizierten Translation-Patch auch spielbar auf Englisch. Also die Fangemeinde ist groß genug, dass sie wirklich eine Übersetzung auch angefertigt haben. Und das ist auch ein sehr guter Teil und der ist aber, fühlt sich aber trotzdem anders an als die ersten drei. Ist interessanterweise auch ein Suda 51-Spiel.
Cool.
Steht nicht drauf, also weil der da mit normalen Namen steht und es hat jetzt nicht diesen Killer is Dead-Style oder so. Ne? Aber es ist halt von seiner Firma gemacht und er hat den produziert und der ist ziemlich gut und er würde jetzt halt auch auf der Wii U und auf der Wii laufen. Man könnte eigentlich relativ
ist eine Wii-Version oder wie?
Ist also so ein HD-Remake wäre eigentlich oder so ein Re-Release wäre eigentlich in greifbarer Nähe. Aber irgendwie gibt es einen Rechtsstreit zwischen Grasshopper und Nintendo wegen so ein paar Bugs, die Nintendo nicht bezahlen will, die Korrektur davon. Und irgendwie seitdem haben sie sich nichts dran gemacht. Ja, und jetzt, wo der fünfte so durchwachsen angekommen ist.
Dann hoffen wir mal, dass es nicht der letzte Teil war und dass wir im sechsten wieder alles gut.
Ich hoffe mal, dass Nintendo
dass die alten Teile kommen.
Die Rechte verkauft oder so. Ich habe keine Ahnung. Weil das 3DS-Spin-Off war auch furchtbar. Okay, das war wirklich der schlechteste Teil. Ja.
Gut, dann danke für diesen Einblick. Und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.